Liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde. Johannes Calvin, der ist ja aus Genf rausgeschmissen worden. Er hat ja seine Reformation gebracht und dann haben sie ihn einfach rausgeschmissen nach einer gewissen Zeit. Und nach anderthalb Jahren stellen sie fest, geht überhaupt nicht. Wir müssen diesen großen Mann zurückholen. Und im September 1541 kehrt Calvin nach Genf zurück. Und jetzt könnte man sagen, oh, jetzt macht er ein ganz großes Fass auf und in der nächsten Predigt, die er dann hat, halt, ne, dann muss er nochmal abrechnen mit allen, die ihm da Unrecht getan haben. Was macht Calvin, der ja immer fortlaufende Bibellese hatte, also auch bei den Predigten, so eine Lectio Continua, der geht auf die Kanzel und sagt nach anderthalb Jahren einfach schlicht, wir wollen fortfahren, wo wir stehen geblieben sind. Ja, also jetzt bin ich nicht Calvin, schon mal gar nicht, wir sind auch nicht in Genf, wir sind in Bremen und ich war nicht anderthalb Jahre weg, sondern nur einen Monat, aber wir wollen das Motto beherzigen, dieses großen Reformators, wir wollen auch dort vorfahren, wo wir stehen geblieben sind, nämlich wir haben uns ja den Johannesbriefen zugewandt und da hatten wir die ersten drei Kapitel im ersten Johannesbrief gelesen, demzufolge fahren wir heute fort mit dem vierten Kapitel. Und ich hatte ja in den ersten drei Stunden bei der Andacht jeweils das erste Wort aus dem Kapitel immer genommen und da so assoziativ mich dann angenähert. Und das hat mich so begeistert jetzt, also ich werde auch in dieser Stunde genauso beginnen, dass ich auch wieder assoziativ bei der Andacht einsteige, denn dieses Kapitel beginnt mit einem Wort, das sich dann aber dreimal auch in diesem Kapitel findet. Von daher ist das auch einführend zu dem Thema, was es ist, denn Johannes beginnt dieses Kapitel mit dem Wort Geliebte, Agapetoi im Griechischen, Geliebte. Und dazu will ich die Andacht machen, will aber zuvor beten, dass der Herr uns seinen Geist schenkt. Ja, lieber Herr und Heiland, ich möchte Dank sagen für die Geschwister, die jetzt hier im Gemeindesaal sind, aber auch für all diejenigen, die uns jetzt übers Telefon und übers Internet zugeschaltet sind. Und wir dürfen und wollen uns jetzt in dieser Stunde, in diesem vierten Kapitel des Johannesbriefes zuwenden, Herr. Und da wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns segnest in dieser Zuwendung, in dieser Wortbetrachtung, die jetzt vor uns liegt, Herr. Wir wollen dich bitten für die Andacht, aber auch für alles Weitere für in dieser Bibelstunde um dein Geleit und deine Führung. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen in seiner Situation ansprichst, dass er etwas mitnehmen kann aus dieser Stunde unter deinem Wort. Und das wird nur dann gelingen und passieren, dass ja Frucht sein kann in dieser Bibelstunde, wenn du deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich bitten für diese Bibelstunde, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen Heiligen Geist an unser aller Glauben, Herr. Amen. Amen. Geliebte. Und ich möchte ganz persönlich einige Dinge sagen, was mir diese Anrede bedeutet. Was für mich diese Anrede ist, denn ich darf mich ja darunter stellen, wie Sie und ihr auch, halt wie jeder, der angesprochen ist, dass wir Geliebte sind, wenn wir eben zu Jesus Christus gehören. Und ich bin geliebt, das macht erstmal meine Existenz aus. Also ich lebe ja nicht deshalb, weil mein Vater und meine Mutter sich lieb gehabt haben, das auch. Lebe nicht deshalb, weil irgendwelche Zufälligkeiten bei einem biologischen Prozess passiert sind, sondern ich lebe, weil es da einen Gott gibt, der mein Leben so wollte, der mich so wollte, wie ich bin. Meine Existenz ist deshalb im Sein, weil Gott mich geliebt hat. Ich bin geliebt. Und das ist so wichtig für mein Leben. Ich bin, wie gesagt, keine Laune der Natur, nicht ein Zufallsprodukt, sondern ich bin geliebt. Das ist das, was meine Existenz ausmacht, was mir die Existenz gegeben hat, was meine Existenz hält halt. Aus Liebe darf ich sein. Das ist das, was uns die Bibel bezeugt. Ich bin geliebt. Und bei jedem dieser Punkte, die jetzt kommen, darf ich euch und Ihnen das auch zusprechen. Das gilt eben nicht nur für mich, sondern das gilt auch für euch. Ihr seid geliebt. Deshalb lebt ihr, weil da ein Gott ist, der in einer Liebesbeziehung zu euch steht. Er liebt euch und deshalb dürft ihr sein. Das ist das Erste, was mir so kommt bei dieser Anrede, Geliebte. Das Zweite, was da ist, ich bin geliebt und darin liegt meine Erlösung. Also nicht nur mein Leben, auch meine Erlösung. Ich bin als Mensch in dieser Welt ein Sünder. Ich mache so vieles falsch und dadurch lebe ich in Trennung von Gott normalerweise. Aber da ist ein Gott, der mich so sehr lieb hat, nicht nur mich, sondern die ganze Welt, so heißt es in Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn hat, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er schickt Jesus Christus in dieser Welt, aus dieser Welt seinen Sohn, aus Liebe. Und dieser Jesus Christus, der lebendige Gott, schafft für mich Erlösung. Und ich bin erlöst. Das ist das Wunderbare. Bei all den Problemen und Schwierigkeiten, kommt gleich noch dazu, die ich habe, die ihr auch habt, ich bin erlöst. Alles wird gut, das Happy End über meinem Leben steht Warum? Nicht, weil ich so tolle Dinge bringe, weil ich so ein fantastischer Pfarrer wäre, was ich nicht bin, sondern nur, weil ich geliebt bin durch diesen lebendigen und wunderbaren Gott. Ein drittes, ich bin geliebt und das bestimmt meine Identität. Also meine Identität leite ich nicht davon ab, dass ich sage, ich habe so einen brillanten, messerscharfen Verstand, den ich nicht habe. Ich bin so fantastisch gut aussehend, was ich nicht bin halt. Ich bin so ein hervorragender Sportler, was ich auch nicht bin. Oder ich so vermögend reich bin, bin ich alles auch nicht halt. Ne? Ist alles so normaler Durchschnitt bei mir vielleicht so halt. Aber man kann ja anfangen, sich auf all diese Dinge was einzubilden. Nicht, was man erwirtschaftet hat, was man so im Kopf hat und all diese Dinge. Und denkt, das bin ich. Wird dann nur schwierig, wenn diese Dinge anfangen zu wackeln. Ja, wenn man nicht mehr so sportlich ist. Wenn das Geld auf einmal dann doch weniger wird und. Und die Identität halt, die am anderen Menschen am Ende sogar zusprechen halt, nicht? Du bist nur deshalb was, weil du der Pastor Martini bist, deine Gemeinde dich liebt. Was machst du denn eines Tages, wenn du nicht mehr Pastor Martini bist? Liegst irgendwo im Altenheim, kannst das Wasser nicht mehr halten, weil du Prostatakrebs hast halt, hast vielleicht auch einen Schlaganfall gehabt, kannst nicht mehr reden, liegst dann nur so als Klumpen und Fleisch halt. Was bist du denn dann noch? Ja, geliebt. Ich bin geliebt. Meine Identität besteht nicht aus dem, was ich kann, nicht von meiner Leistung, sondern dadurch, dass der Herr mich liebt. Das macht mich aus. Das ist meine Identität. Also als ich zum Glauben gekommen bin, ich war nun Jugendlicher, das war das Erste, was ich verstanden habe. Und das hat mir unglaublich viel Kraft auch in meiner Pubertät gegeben, halt zu sagen, das ist ja so eine Identitätskrise halt, die man so als Mensch hat, nicht? Wenn man dann so als junger Mensch eben nicht mehr Kind ist, sondern Erwachsener wird und denkt, ach, werde ich denn eine Frau finden, die mich lieb hat und bin ich dann da angenommen mit all den Dingen, wie werde ich denn sein? Das habe ich sofort wirklich in mich aufsehen können. Der Heiland hat mich lieb und das macht mich aus. Das ist das ganz, ganz Starke halt. Ich bin geliebt. Das ist meine Identität. Das war sie und das wird sie sein bis zum letzten Atemzug. Das ist nicht nur wichtig für mich, das ist auch wichtig für die gesamte Menschheit zu sagen, dass wir uns daher verstehen, von nicht unserer Leistung. Das ist ja das, was derzeit unsere Gesellschaft uns einredet hat. Wenn du nicht mehr gebraucht wirst, bitteschön, dann nimm die Tablette, hol die Jungs von der deutschen Gesellschaft für humane Sterben, dann musst du dich abspritzen lassen halt. Ne, kostet ja nur die Gesellschaft all diese Dinge. Nein, wir sind nicht das, was wir leisten, sondern wir sind das, was wir in der Liebe des lebendigen Gottes, unseres Schöpfers sind halt. Darin besteht meine Identität und darin darf deine Identität bestehen. Und da gibt es dann auch kein Wackeln, wenn mal Krisen kommen halt nicht. Also wenn deine Identität darin beruht, dass du viel Geld hast, dass du kerngesund bist oder dass du eine fantastische Ehefrau hast, kommen früher oder später die Identitätskrisen, das ist ganz klar. Aber besteht deine Identität darin, dass der lebendige Gott dich lieb hat, dann bist du safe in allen Stürmen dieser Welt. Ein viertes, ich bin geliebt und das lässt mich freuen. Das ist ja so, wenn man Liebe spürt, dann ist das mithin das Schönste, was es in dieser Welt ja gibt. Also wenn man als junger Mann dann so mit 17 sich erstmal richtig verknallt hat in die 17-Jährige und die erwidert diese Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie und ihr euch daran erinnern könnt. Nicht? Also ja, Schmetterlinge im Bauch, da ist ja alles nur rosarot, alles wunderbar. Ja, Liebe zu spüren ist fantastisch. Wenn man später Eltern wird halt und hat dann, was weiß ich, seine 3-jährige Tochter am Arm und die sagt, ja Papa, ich hab dich lieb oder Mama, ich hab dich lieb. Ja, das ist erfüllender als alles andere halt. Nicht? Das ist so stark, also Liebe zu spüren halt. Das ist auch toll, wenn man in einer sozialen Gruppe ist und wenn man merkt, Mensch, die Menschen mögen einen, die bringen halt einem Liebe entgegen halt, da ist man aufgenommen halt, ob das nun in der Gemeinde ist, ob das in der Familie ist, das sind tolle Gefühle. Und das ist super, das ist toll, wenn man das irdisch spürt. Nur leider sind all diese irdischen Dinge nicht von Dauer, die haben alle ihre Verfallsdatum, aber die Liebe Gottes nicht. Und wenn man die spürt, die knallt nochmal alles weg. Also wenn man das im Glauben, im Heiligen Geist hat fassen dürfen, ich bin geliebt, wenn Gott einem das offenbart hat, dann wow, ist tatsächlich der Himmel voller Geigen, dann ist alles rosarot. Das ist etwas, was einem dann wirklich eine tolle Zeit schenkt, eine Freude. Deshalb können wir uns auch immer freuen, egal was passiert, weil diese Liebe die Konstante ist. Die hört ja nicht auf. Die geht eben nicht weg wie menschliche und irdische Liebe. Also die Liebe von tollen Eltern, die man gehabt hat, die Eltern sterben irgendwann, dann ist das furchtbar. Aber die Liebe Gottes bleibt und da kann man sich immer wieder freuen. In dir ist Freude halt, in allem Leide. Genau dieses ist auch angesprochen zu sagen, ich spüre die Liebe Gottes und das lässt mich einfach eine freudige Existenz haben. Ich bin geliebt. Halleluja. Wunderbar. Und diese Liebe, die mich dann füllt, hoffentlich füllt, so füllt, dass meine Existenz auch nicht mehr diese egozentrische, die das den anderen nur sieht als Gegner, von dem ich was begehre, ich will das von ihm haben, will sonst was machen, sondern das setzt mich dann in einen Zustand hinein, wo ich andere lieben kann. Dadurch, dass ich von Gott geliebt bin, bin ich in die Lage versetzt, diese Liebe weiterzugeben. Also wie bei so einem römischen Brunnen, ihr kennt die so Kaskaden haben, das ist das obere Gefäß und dieses Gefäß läuft irgendwann voll mit Wasser und dann ist einfach so viel Wasser drin, dass es überströmt und es geht in den nächsten Brunnen, in die nächste Stufe. Und so ist es letztlich auch für einen Christen. Die Liebe Gottes, wenn sie dich erreicht hat, die verändert dein Leben. Die stärkt dich in deiner Identität, die lässt dich froh sein, die lässt dich die Dinge dieser Welt mit einem anderen Blick betrachten. Geld, Gesundheit, all diese Dinge sind vielleicht noch wichtig, aber sie spielen nicht mehr diese Zentralrolle in deinem Leben. Anderes wird wichtig und auf einmal kriegst du einen anderen Blick für deinen Mitmenschen und dann kannst du Menschen anders lieben. Sogar Feinden unter Umständen vergeben halt. So stark kann die Liebe Gottes in deinem Leben werden halt. Aber das wird eben nur möglich sein, dass wir Nächstenliebe wirklich leben, dass es nicht zu einer verkrampften Gesetzlichkeit wird, wenn uns die Liebe erfüllt. Dass wir dann wirklich in Liebe anderen Menschen begegnen können halt. Und ich sage das auch ganz bewusst, also vom Naturell her bin ich relativ hart und relativ lieblos. Also wenn ich nicht zum Christentum gekommen wäre, ich weiß nicht, was mir aus mir geworden wäre halt. Ne? Also ich hätte diese Regeln dieser Welt sicherlich jetzt sehr gut adaptiert, nicht catch as catch can, du musst andere übers Ohr hauen, du musst selber gucken, dass du weiterkommst, du musst hart sein, du musst deinen Vorteil suchen halt. Was interessiert dich jemand anders? Aber die Liebe Gottes, das darf ich so sagen, hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Ich bin kein guter Mensch, das sage ich nicht. Aber dadurch darf ich Menschen mit anderen Augen sehen. Und tue auch Dinge in meinem Leben. Ich müsste viel mehr tun, aber tue auch Dinge, die ich als Weltmensch nicht tun würde halt. Nicht, dass man sich auch anderen Menschen anders zuwendet. Ja, dass man denen sogar Liebe geben kann. Nicht nur, dass man Dinge tut, sondern dass man sie wirklich auch mit einem liebenden Auge sehen kann. Einfach, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann kannst du eben auch mit den Augen Jesu Christi den anderen sehen. Und dann bist du zur nächsten Liebe befähigt halt. Das muss Gott selber tun. Aber das entsteht dadurch, dass ich geliebt bin. Und das ist eben auch eine tolle Existenz, die man führen darf, zu sagen, ich kann durch die Liebe Gottes, weil ich geliebt bin, auch andere Menschen lieben. Ja, und wenn ich geliebt bin, dann kann ich auch sorgenfrei leben. Das ist das andere. Zu sagen halt, im Text, den wir gleich lesen werden, heißt es zum Schluss hin halt, also, dass die Angst nicht in der Liebe ist halt. Also, dass die Angst die Liebe vertreibt. Und das ist etwas ganz Wunderbares zu sagen, dass man dann wirklich die Sorgen ganz an den Rand schieben kann. Dass das so um kümmern wird, aber nicht mehr etwas, was meine Existenz belastet. Auch das kennen wir ja so aus dem Verliebtsein, wenn man das vielleicht selber sich noch daran erinnert oder wenn man Kinder hat oder Enkel, bei denen man das so beobachtet halt, dann ist auf einmal eine Veränderung, nicht? Also wenn dann auf einmal der tolle Partner, die tolle Partnerin gefunden ist halt, nicht? Wenn dann so eine Existenz davon bestimmt ist, dann sind die anderen Dinge auf einmal an den Rand getreten halt oder vielleicht sogar ganz weg. Und so ist es eben auch bei der Liebe Gottes. Wenn die mich erfüllt und ich weiß, der Schöpfer dieser Welt, der hat mich so sehr lieb, dass er für mich sogar gestorben ist. So tief ist diese Liebe, die dieser Gott für mich hat. Wow. Warum soll ich mir Probleme machen? Warum muss ich mir irgendwas Gedanken machen, halt, dass ich sage, meine Existenz, der mir das Leben geschenkt hat, der es erhält, der ist für mich da, der hat mich lieb. Ich bin von ihm geliebt und dem ist das wichtig, dass er mir das immer wieder auch sagt, wie in so einem Liebesbrief. Also diese Anrede ist letztlich nichts als ein Stück weit so ein kleiner Liebesbrief an diejenigen, die Kinder Gottes sind halt. Ja, und wenn ich denn das dann auch weiß, dass ich geliebt bin, dann kann ich auch getrost sterben. Das heißt also, wenn dieser Gott mich lieb hat und so sehr lieb hat, dass er selber für mich gestorben ist, dass er sagt, weil ich will für dich sterben, damit du eben nicht mehr sterben musst. Ja, du hörst irgendwann so auf zu atmen und dein Herz schlägt irgendwann nicht mehr, aber du wirst nicht im Tod bleiben, weil ich eben diese Beziehung weiter haben möchte halt. Dann ist es einfach, dass man sagen kann, super, ich spüre die Liebe Gottes und weiß, die ist stärker als der Tod. Und ich weiß, dass ich in dieser Liebe weiter existieren werde, durch diese Liebe. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Weil Gott mich liebt, werde ich leben halt. Nicht, weil ich tolle Dinge verbracht habe, weil ich es verdient hätte. Nein, aus lauter Liebe. Und dann kann man wunderbar leben, aber eben auch getrost sterben. Das so 7 Assoziationen, als ich über dieses wunderbare Wort nachgedacht habe, das zu Beginn unseres Textes hier steht, den wir gleich komplett betrachten werden, dieses 4. Kapitel, aber sich 2-mal auch wiederholt. Und ich möchte euch und Ihnen das nochmal zusprechen. Ihr seid Geliebte. Geliebte Menschen. Geliebte Geschöpfe Gottes, geliebte Kinder Gottes, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Und deshalb gelten all diese Dinge auch euch und eurer Existenz. Ihr seid Geliebte. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, dafür wollen wir dir Dank sagen, Herr, dass wir das noch einmal so haben jetzt annehmen dürfen, so hören dürfen, einfach, dass du uns lieb hast, Herr, dass du ein Gott der Liebe bist, ja, dass du selber die Liebe bist, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Und danke, dass wir in dieser Liebe leben dürfen, dass wir in dieser Liebe, ja, existieren können und dass wir in dieser Liebe auch sterben dürfen, Herr, und auch, dass wir diese Liebe weitergeben dürfen in dieser Welt, Herr. Wir loben und preisen dich für diese deine Liebe, mit der du uns geliebt hast, Herr. Lob, Preis und Ehre dir. Amen. Ja, Liebe, dieses Thema ist nicht nur Einstieg in dieses vierte Kapitel hinein, auch inhaltlich geht es in diesem vierten Kapitel zum größten Teil um Liebe. Und deshalb habe ich auch so bei der Hinführung dieses Thema Liebe noch einmal heute Abend vertieft. Ein ganz wichtiges Thema, wir haben schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen halt. Und doch ist es wichtig, dich dieses immer wieder Zentrale des Seins Gottes vor Augen zu stellen. Wichtig aber, auch das möchte ich noch einmal tun, auch das habe ich schon des Häufigeren gesagt, möchte ich eine Sache mal nochmal ganz deutlich machen, was mit Liebe gemeint ist, wenn wir in der Bibel dieses Wort Liebe lesen. Denn in unserem deutschen Wortschatz haben wir nur ein Wort für Liebe, das aber sehr unterschiedliche Aspekte natürlich hat. Wir wissen halt, dass die Liebe zwischen so 17-Jährigem und 17-Jähriger eine andere Liebe ist, als wenn, was weiß ich hier, nach 55 Jahren der Ehe die 80-Jährigen Händchen halten, da auf der Parkbank sitzen halt. Also es gibt sehr unterschiedliche Aspekte. Und das ist im Griechischen feiner ausgedrückt. Das Griechische ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, wo es eben für die Liebe drei Worte gibt, die eben auch drei unterschiedliche Bereiche, drei unterschiedliche Ebenen abdecken. Und das ist wichtig gleich später für die Betrachtung, weil in dem Text, den wir lesen und auch in den meisten Texten des Neuen Testamentes, eben immer wieder dieses Wort, nur das eine Wort vorkommt und nicht die anderen Worte. Also es gibt drei Worte, einmal Eros, einmal Philia und einmal Agape. Eros, dieses griechische Wort, kommt im Neuen Testament überhaupt gar nicht vor. Also die erotische Liebe, davon ist auch die Erotik abgeleitet, ist das, was in der Bibel gar nicht benannt wird. Der Eros ist die egozentrische Liebe, ja die egoistische Liebe. Die Liebe, die in letzter Konsequenz immer nur sich selber meint. Ich möchte diese Frau haben. Ich, es geht um mich. Ich. Also der Eros sagt immer nur ich. Ja. Da ist er natürlich bereit, für den anderen auch etwas zu tun. Aber es geht um haben wollen. Das ist Eros. Es gibt eine zweite Liebe. Das ist die Philia. Das ist diese Liebe als freundliches, wohlgesinntes, herzliches, verbundenes Verhältnis zwischen zwei Personen oder einer Gruppe oder verschiedenen Dingen. Wir kennen das so auch aus den Wortschöpfungen halt. Zum Beispiel der Philosoph. Das ist der Philos, ist der Freund der Weisheit. Sophia ist die Weisheit, der Freund der Weisheit. Ein Philosoph ist ein Freund der Weisheit. Oder ein Philatelist, also ein Philos, ein Freund, der Briefmarken einfach sammelt. Oder Philologe, der Freund des Wortes halt, nicht? Also wenn Leute mit Sprache sich beschäftigen halt. Ne? Zu sagen, da hat nichts mit irgendwie erotischer, körperlicher Liebe etwas zu tun, sondern zu sagen mit einem Gegenüber, es ist die Liebe, so sagt man das immer so sehr verkürzt, die ich und du sagt. Also Eros sagt nur ich, Philia sagt ich und du. Das ist das, was ich eben sagte, 55 Jahre der Ehe. Du bist glücklich verheiratet mit deiner Frau und da ist vielleicht auch noch ein bisschen Erotik, das ist kein Thema, aber es ist vor allen Dingen eine ganz tiefe Gemeinschaft, ich und du. Wir sind eins geworden, ineinander zu sagen, ja, wir sind in dieser Partnerschaft. Aber es ist auch die Liebe in einer Gruppe, wenn ich einen guten Freund habe, halt zu sagen, das ist Philia. Aber es gibt noch einen dritten Begriff für die Liebe, die nochmal tiefer geht, das ist die Agape. Und das ist wiederum ein Begriff, der im Profangriechischen so gut wie nie benutzt wird, der aber in der Bibel immer wieder vorkommt. Und das ist die echte und tiefe Liebe. Das ist die Liebe, von der es dann auch in dem Text gleich heißt, wenn wir das betrachten, immer wieder Agape, ist immer wieder das Wort Agape, wenn Gott die Liebe ist. Das ist ganz wichtig, dass man das einfach weiß, dass diese Liebe etwas anderes ist als die Philia oder als der Eros. Also es wird an vielen Stellen der Bibel deutlich im Neuen Testament, unter anderem eine Geschichte, die habe ich uns hier mitgebracht, Johannes 21, das ist der österliche Fischzug. Also Petrus hat ja Jesus dreimal verraten und dann kommt diese Szene und ich lese das jetzt mal vor und ich habe immer geschrieben, halt, was da im Griechischen, das kann man im Deutschen sonst nicht ausdrücken, man liest das so und denkt, ja, warum fragt er immer nach der Liebe dreimal? Da heißt es, als sie nun das Mahl gehalten hat, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber? Und er sprach im Griechischen nach der Agape, als diese mich haben. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er arbeitet und antwortet mit der Philia, nicht mit der Agape, mit dieser hingebungsvollen Liebe, die Liebe, die nur das andere meint, den Du. Er fragt wieder dieses Du und ich, ja, ich habe eine ganz andere Liebe. Spricht Jesus zu ihm, weide meiner Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er fragt wieder nach der Agape. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb. Und sagt dann wieder in der Philia. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm. Und jetzt kommt dieser Switch in dieser Geschichte. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt fragt Jesus nach der Philia. Und dann macht er ihm deutlich, du hast nicht gecheckt, von welcher Liebe ich spreche. Es ist eine ganz andere Liebe. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm gesagt hat, hast du mich lieb, Philia? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er ist gar nicht in der Lage, letztlich diese Agape zu leben, diese göttliche Liebe, die komplette Hingebung hat, die alles gibt. Ich habe, glaube ich, in der letzten Stunde gesagt, das ist die Liebe der Mutter, die, wie gesagt, wenn sie fünfmal in der Nacht vom Kind geweckt wird, halt, das Kind hat fünfmal das Bett voll gekotzt, halt nicht, er hat Brechdurchfall halt, und fünfmal ist das Bett bezogen und dann das sechste Mal kommt die Mutter und die ist nicht traurig, weil sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat, sondern bezieht das Bett neu, nimmt das Kind in den Arm und küsst es halt, sagt, das ist nur du, ich habe gar nichts von dir, ich gebe alles halt, ich opfer mich hier auf, das ist Agape. Aber das hat nichts zu tun mit Eros und Philia, das macht die Bibel ganz deutlich. Und wenn ich das jetzt so ausfalte, hat das nicht nur so eine Kleinigkeit mit zu tun, sondern der ein oder andere von Ihnen kennt ja diesen Namen Rudolf Bultmann, diesen furchtbaren Irrlehrer, ein brillanter Theologe, gar kein Thema, aber der mit seiner Entmythologisierung der Bibel Anfang des letzten Jahrhunderts so viel Furchtbares angerichtet hat. Der hatte sich orientiert in seiner Theologie an einer Philosophie von Heidegger, einem furchtbaren Nationalsozialismus, der Existenzialphilosophie. Und dann wird eben die Bibel eben nur noch entmythologisiert. Es wird nur noch das gelten gelassen, was wir erklären können. Das hat so gut wie alles zerstört und Bultmann war schlimm. Seine Schüler waren noch viel schlimmer, die gesagt haben, ja, es gibt gar keinen transzendentalen Gott mehr, das lösen wir alles auf. Das Einzige, was noch bleibt, das ist die Liebe. Weil Gott ist die Liebe, das können wir stehen lassen. Aber die verkürzen dann diesen Satz, die drehen ihn um. Also Gott ist die Liebe steht in der Bibel, das ist richtig. Aber dann macht beispielsweise Sölle aus diesem Satz, wo Liebe ist, da ist Gott. Also und dann eben auch nicht mehr Agape, sondern alles. Hauptsache, wir haben uns ja lieb. Und jetzt fragen wir uns, wie sind denn die Zustände in unserem Land? Was erklären uns denn heute so viele Theologen, wenn sie dann so alles Mögliche sagen, das ist göttlich, steht so in der Bibel ganz anders drin. Aber Hauptsache Liebe, Hauptsache Liebe. Da kannst du alles erotisch machen. Du kannst drei Frauen haben, du kannst gleichgeschlechtliche Liebe, du kannst alles machen halt. Hauptsache Liebe, ist dann alles egal, nicht so nach dem Motto. Und das sei dann alles göttlich. Das stimmt aber nicht. Das ist eine komplette Verdrehung aller theologischen Sachen. Deshalb ist das so ganz wichtig. Das ist nicht Agape, das ist Eros. Eros kommt noch einmal in der Bibel, im Neuen Testament überhaupt gar nicht vor. Aber das wird in der heutigen Theologie, wie sie in weiten Teilen des deutschen, aber Protestantismus, auch Katholizismus dann gelebt wird, halt komplett umgedeutet. Das hat nichts mehr mit Theologie zu tun, das hat nichts mit bibeltreuer Theologie zu tun. Das ist eine humanistische Philosophie, die gerade in Grundlagen, ich sag mal, die Bibel mit Füßen tritt. Nichts anderes muss man da sagen. Das ist, wie gesagt, alles diese Folge. Wenn man das so verquert, wenn man da nicht sauber bleibt und dann so sagt, ja, steht doch in der Bibel. Gott ist die Liebe. Es ist eine ganz andere Liebe als das, was da gesagt wird. Das hat nichts mit Eros zu tun. Nochmal, diesen Begriff gibt es überhaupt gar nicht in der Bibel. Und Sie alle wissen, was zum Teil in unseren Kirchen heutzutage passiert halt. Und wie das einfach auch in den Dingen theologisch komplett falsch ist und wirklich mit Augenwischerei gemacht ist. Deshalb habe ich das so ein Stück weit hier nochmal ganz deutlich gemacht, was eben Liebe rein vom Wortbedeutung Theologie in der Bibel meint. Ich habe dann als nächstes nochmal so ein paar biblische Schlaglichter auf die Liebe. Also Diese Liebe, die Agape, die hat ganz, 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 ganz große Bedeutung. Und ich hätte jetzt auch 15 oder 20 Schlaglichter zusammenstellen können, das hätte aber so ein Stück weit den Rahmen des Abends gesprengt, aber mal so 8 zentrale Dinge. Erster Punkt in dieser biblischen Betrachtung der Liebe ist, dass die Grundkonstante Gottes, also seine Existenz, die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur die Liebe, das müssen wir auch sagen. Gott ist auch ein Gott des Zornes, ist auch ein Gott des Trostes, ist ein Gott der Barmherzigkeit, des Gerichtes und vieles andere mehr. Aber das Grundlegende bei ihm ist tatsächlich die Liebe. Er ist Liebe. Und sein Handeln in Christus Jesus, sein Erlösungswerk auf Golgatha, ist Liebeshandeln. Das ist etwas ganz Zentrales. Gott ist die Liebe. Jetzt ist Gott auch ein dreieiniger Gott. Also da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, wie zentral und wichtig die Trinität ist, dass die Bibel es immer wieder bezeugt, dass wir eben einen Gott haben, ein Wesen, der sich aber in drei Personen offenbart. So bezeugt es die Bibel eindeutig. Und wenn Gott die Liebe ist, ist klar, dann muss er sich natürlich auch als Vater in Liebe offenbaren, als Sohn in Liebe offenbaren und als Heiliger Geist in Liebe offenbaren. Und genau das ist das Zeugnis der Bibel. Also wenn wir darüber nachdenken, was der Vater ist, Johannes 3,16 habe ich gerade zitiert, diesen Zentralsatz aller Evangelisation. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder 1. Johannes 3,1, das Kapitel, das wir in der Stunde vor der Pause betrachtet hatten. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Also Gott ist Liebe und der Vater liebt die Menschen. Der Vater liebt die Menschen. Wir haben einen liebenden Gott im Vater. Aber nicht nur das, wir haben auch einen liebenden Gott im Sohn. Johannes 15 sagt Jesus, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Und Jesus lässt sein Leben für uns. 1. Johannes 4 werden wir gleich lesen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung der Sünden. Also die Sendung des Sohnes war eine Liebessendung. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist Liebeshandeln für uns. Es ist natürlich auch Versöhnungshandeln, es ist Erlösungshandeln. Aber der Urgrund ist die Liebe. Und auch der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, liebt. Also Galater 5,22 heißt es von den Früchten des Geistes, die Frucht des Geistes ist Liebe. Ich sagte das eben ja schon bei diesen Assoziationen, bei der Andacht. Wenn ich wiedergeboren bin, den Heiligen Geist habe, dann werde ich erst in Liebesfähigkeit versetzt. Er ist es, der mir das schenkt, dass ich eben lieben kann. Oder Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Gott ist Liebe und eben der sich als dreieiniger Gott offenbarende Gott, der spricht uns auch trinitarisch in Liebe an. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das alles durchzieht. Das scheint so banal zu sein, aber das ist so wichtig für eben und die Existenz Gottes, für das, wie er sich offenbart. Wir werden ja hier in dieser Welt trotz aller Offenbarungen in der Bibel Gott nie in Gänze verstehen können. Das ist ja immer nur ein Bruchstück, aber das ist Gott so wichtig, dass wir das wissen, dass er eben die Liebe ist. Ein drittes bei diesen Schlaglichtern, diese Liebe ist ewig. Ich habe das eben schon gesagt, bei diesen Assoziationen, menschliche Liebe hört auf. Jede menschliche Liebe. Also, wenn ihr Glück hattet, habt ihr gute Eltern oder hattet gute Eltern. Ja. Aber ich habe gerade schon gesagt, ihr habt gute Eltern oder hattet. Ein Großteil von uns hat keine Eltern mehr. Die uns liebende Mutter, der uns liebende Vater ist gestorben. Das ist eine Beziehung zu Ende. Und da kannst du am Grab versprechen und sagen, was du willst. Das Ding ist zu Ende. Diese Liebesbeziehung ist zu Ende. Jede Ehe hört irgendwann auf. Du kannst 50, 60, 70 Jahre verheiratet sein. Und du kannst die dollste Frau und den dollsten Mann gehabt haben. Aber irgendwann steht einer am Grab. Und dann ist diese Beziehung zu Ende. Dann ist irdisch diese Liebe vorbei. So schön und so gut sie gewesen ist. Und dieses Zu-Ende-Gehen von Liebesbeziehungen, das sind häufig die ganz, ganz großen Krisen der Menschen. Geld kannst du verlieren. Hast du eine tolle Ehefrau, hast du eine tolle Kinder, dann trägst du die Dinge. Aber du kannst viel Geld haben, wenn die liebsten Menschen sich von dir abwenden, dann stürzt das dein Leben in die totale Krise. Deine Frau sagt dir nach 25 Jahren, ich habe einen schöneren gefunden, tschüss und adieu. Und dann ist es die ganz große Krise. Deine Liebe zerbricht halt. Dieses Zu-Ende-Gehen von Liebe. Oder Kinder erklären den Eltern, wisst ihr was, ihr seid die größten Idioten gewesen, so sehr man sich Mühe gegeben hat, also eure Enkelkinder seht ihr nicht mehr. Also das Zerbrechen von Lieben, das ist etwas Furchtbares, aber jede Liebe zerbricht, ob es nun durch Fehler, durch sündhaftes Verhalten ist oder aller spätestens durch den Tod. Früher oder später geht jede Liebe zu Ende, irdisch, auf dieser Welt. Alles, was wir haben, ist eben mit diesem Verfallsdatum versehen, auch die Liebesbeziehung, die wir leben. Aber eine Liebe nicht. Ist die Liebe des lebendigen Gottes zu mir, zu euch. 1. Korinther 13,8, die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird, das Zungenreden aufhören wird, die Erkenntnis aufhören wird. Die Liebe geht weiter, sie hört nicht auf. Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Mitte des Römerbriefes, das ist die Mitte des Evangeliums halt. Nicht? Das ist das, was steht, darauf können wir uns verlassen. Wir sind geliebt von diesem lebendigen Gott, die ist ewig. Er ist der ewige Gott. Er ist die Liebe und deshalb bleibt seine Liebe auch in Ewigkeit. Das ist so stark, darauf können wir trauen. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Auch gerade auch wichtig, wenn wir Abschied nehmen von geliebten Menschen, die wir geliebt haben, aber auch die von Gott geliebt sind. Wenn du das weißt, kannst du Abschied nehmen. Auch das tut weh für einen gläubigen Menschen, der sagt, ich lasse jetzt meinen Ehepartner los. Aber wenn ich weiß, dass er von Gott geliebt ist, ich bin von Gott geliebt, dann geht sein Leben weiter in der Liebe Gottes und wir werden weitergehen. Und diese Liebe Gottes trägt mich und die lässt mich auch mit diesem Schmerz fertig werden. Das ist das Wunderbare, eben, dass diese Liebe ewig ist von diesem Gott. Und diese Liebe Gottes, sie trägt uns durch die schweren Zeiten. Das ist das, was die Bibel auch immer wieder sagt. Ich war gerade schon bei Römer 8, dieses wichtige, tolle, fantastische Kapitel halt. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also wenn du in dieser Liebesbeziehung stehst, also nicht nur die Liebe Gottes spürst, sondern sie auch erwiderst, dann darfst du wissen, dir dient letztlich alles zum Besten. Genau so spricht die Bibel hier. Römer 8, 38, den Text eben auch genannt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch nichts kann uns trennen. Das ist das zu sagen, was mich trägt in diesen schweren Zeiten. Das bleibt, das hält. Die Liebe Gottes kann mir niemand nehmen. Man kann jemand meine Gesundheit nehmen, man kann mir das Geld nehmen, man kann mir meinen Menschen nehmen, mit denen ich lebe halt. Mein Job, alles kann verloren gehen, alles geht weg halt, aber die Liebe Gottes trägt mich. Sie trägt durch die schweren Zeiten. Das ist das Wunderbare. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darin gründen, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Für mich ist Jesus aus Liebe auf Golgatha gestorben halt und darin lebe ich, darin bin ich gestärkt. Und diese Liebe ist eben, ich habe das eben auch schon bei der persönlichen Assoziation gesagt, diese Liebe Gottes schenkt ewiges Leben. Auch diese Beziehung ist etwas ganz wichtig. Also die Punkte, die ich hier aufgeführt habe, hätte ich auch immer, was weiß ich, 6, 7, 8 Punkte bringen können halt. Das ist auch etwas, dass es die Liebe Gottes ist, die uns ewiges Leben schenkt. Nicht unser Verdienst, den wir getan haben, sondern das Erlösungshandeln Jesu durch sein Blut, dieses Liebeshandeln, das schenkt uns das ewige Leben. Epheser 2, Vers 4 bis 5. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Deshalb leben wir ewig. Aus großer Liebe Gottes. Nicht, weil Pastor Latzel so ein großartiger Theologe, toller Seelsorger der Gemeinde ist oder sonst was, nochmal, was er nicht ist, deshalb kriegt er ewiges Leben. Nix. Nur, weil er mich geliebt hat. Und auch für dich, für deine Existenz. Nicht, weil du irgendwas gespendet, gemacht und getan hast. Nix. Weil du geliebt bist. Deshalb kriegst du ewiges Leben. Du hast diese Liebe angenommen. Kann diese Liebe auch ableben, aber du hast sie angenommen und dann hast du eben all die Benefits, die damit zusammenhängen. 1. Johannes 4,9, wenn wir sehen, halt, dann darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Also das alles ist eingefasst in das Liebeshandeln Gottes. Das Rettungshandeln Jesu Christi ist Liebeshandeln des lebendigen Gottes. Dass wir ewiges Leben bekommen, verdanken wir eben der Liebe Gottes. Ein sechstes, die Liebe ist nun das, was der Schöpfer von seinen Geschöpfen verlangt. Also jetzt gibt er uns Liebe Und jetzt erwartet er auch, dass wir in dieser Liebe leben. Epheser 4. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem der aus der ganze Leib zusammengeführt ist und ein Glied mit dem anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied ein anderes unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht. Jetzt kommt es, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Wir wissen, das höchste Gebot lautet wie? Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dieses Dreifachgebot. Liebe, das ist das, was Gott von uns verlangt. Nicht zuerst den Zehnten geben, nicht irgendwelche Dienste in der Gemeinde machen, sondern dass wir von Liebe erfüllt sind. Alles andere ist dann ein Automatismus. Das, was Augustin sagt, liebe und tue, was du willst. Wenn du von Liebe erfüllt bist, mach, was du willst. Ich liebe den anderen Menschen und will aus Liebe ihm was Gutes tun. Dann ist eigentlich vollkommen egal, was du tust, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du aus anderen Beweggründen anderen Menschen Gutes tust, das wird immer ganz, ganz krumm. Aus und in Liebe. Liebe ist das, was Gott von uns verlangt. Kolosser 3, 14. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Gibt ja immer so diese Geschichte hier, nicht? Also wir mögen alles, was wir tun mit den 3, 7, dann auch wenn wir sprechen, prüfen. Nicht? Ist es in Wahrheit, ne? Und ist es in Liebe? Geschehen Dinge aus Liebe. Und wenn es nicht ist, durch dieses Sieb dann nicht machen halt. Nicht, wenn es nicht in Liebe geschieht und passiert, nicht in Liebe, dann ist es furchtbar. Über alles zieht an die Liebe. Das ist das, was Gott von uns verlangt. Die Liebe ist sogar, das ist der 7. Punkt, die Erfüllung des Gesetzes. All die Vorschriften, die wir im Alten Testament und im Neuen Testament finden, ob in der Bergpredigt, in den 10 Geboten halt, all die Dinge, die wir lernen, die Gott von seinen Geschöpfen fordert, bringt er auf den Punkt, dass er sagt, es ist die Liebe, in der alles die Erfüllung findet. Matthäus 22, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte Jesus und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist dem aber gleich. Du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist so wichtig, wenn wir mit Gesetzen umgehen, wenn wir Menschen begegnen, ist die Frage, wenn wir Gesetze auch zur Anwendung bringen, ist es in und aus Liebe? Hängt es wirklich an der Liebe? Also Johannes 8, diese Geschichte der Ehebrecherin, wo man die Frau vor Jesus bringt, die frisch ertappt worden ist, wie sie da mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr hatte, der nicht ihr Mann war und die Ehe dieses Mannes oder ihrer Ehe gebrochen hat. Halt. Und dann ist die Frage, ja, was passiert mit ihr? Nicht? Klar, sie muss ja nicht umgebracht werden, sie muss umgebracht werden halt, nicht? Und diese Leute, die Frau bringen, die wollen ja Jesus reinlegen. Und er fragt sie dann ja nicht, wer von euch ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Und wenn man sich fragt, was ist denn der Beweggrund dieser Menschen, dann ist es einer nicht. Sie sind nicht liebend. Sie sind gesetzlich bis zum Letzten. Also ist gar kein Thema. Rein so formal, juristisch, alles richtig gemacht. Aber Liebe null. Weder gegenüber Jesus, noch gegenüber dem Mitmenschen. Also die verletzen das Gebot an beiden Dingen. Und scheinbar schnallen die das, als Jesus dann im Sand malt, gehen die dann nacheinander weg. So richtig, ich sage jetzt mal, die Frage ist ja, Ehebruch gleich Todesstrafe, aber ohne Liebe, an dem das ganze Gesetz und die ganzen Propheten hängen, ist das alles weg. Das ist das Entscheidende. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben. Daran hängt alles. Das ist immer wieder ganz wichtig, auch wenn wir in der Gemeinde mit Dingen umgehen, auch wenn wir beispielsweise als Kirchenvorstand eine Kirchzuchtmaßnahme beschließen. Ist es in und aus Liebe? Ist es nicht in und aus Liebe? Lass die Finger davon, dann kann man es vergessen halt. Ne? Zu sagen halt, werden hier andere Rechnungen beglichen, ist hier irgendwas anderes der Beweggrund halt? Liebe. Nicht nochmal Liebe und tue, was du willst halt. Nochmal, das Gesetz hat auch seine Richtigkeiten. Die Frau kriegt ja dann auch gesagt, sündige in Fort nicht mehr, das ist nicht eine Freiheit für Dinge halt. Aber in und aus Liebe. Johannes 15 heißt es, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das sind 4 Verse, die haben es aber so unglaublich in sich halt zu sagen, was es heißt. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn gibt diese Liebe an uns weiter und verlangt von uns, dass wir eben Liebe leben. Und wenn wir diese Liebe annehmen von Jesus und uns dann füllen lassen, was ich eben sagte, mit diesen römischen Brunnen, mit diesen Kaskaden, die dann überlaufen, dann erst können wir lieben. Aber das ist das, was er von uns verlangt, Liebesleben. Also nicht in einem erotischen Sinne, das versteht ihr, sondern in diesem Agape-Sinne, sich eben in Vollständigkeit Gott hinzugeben, für ihn da zu sein, aber eben auch für den Nächsten. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und damit auch, wenn das so ist, Kennzeichen der Gemeinde. Also unsere Gemeinde muss sich dadurch auszeichnen, nicht nur unsere Gemeinde, sondern jede Gemeinde Jesu Christi, alle, die zu ihm gehören, die Glieder an seinem Leib sind, nicht dadurch, dass sie ein tolles Kirchgebäude haben, ein Pastor mit einem glänzend schwarzen Talar, gefüllte Konten oder sonst irgendetwas, sondern Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi ist die Liebe. Johannes 13, Vers 34 bis 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander liebt habt. Und dann kommt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal, das ist wie gesagt die Liebe, die wir haben, ausstrahlt nach draußen. 1. Johannes 4, das ist der Text, den wir gleich besprechen werden halt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also die Liebe ist das, was uns auszeichnen soll. Und das nicht nur als Gemeinde, natürlich auch als Glieder der Gemeinde, als Christen. Und das ist dann auch etwas, wo ich sage, so schön das alles ist, das theoretisch zu betrachten, wenn ich das dann runterbreche auf mein Leben, dann muss ich sagen, mir fehlt es immer wieder an Liebe. Also das ist ein Mangel, den ich habe. Ich spüre die Liebe Gottes, da kann ich nicht genug von bekommen, das ist wichtig. Aber wenn ich mich so frage, würden Leute sagen, Kennzeichen deiner Verkündigung, Kennzeichen deines Handelns ist Liebe. Dann würde ich schon sagen, dass man da das ein oder andere Fragezeichen dran machen kann. Also wenn ich das auch so deutlich hier auswalze, dann nicht nur um euch das vor Augen zu stellen, sondern mir ist es auch nochmal deutlich geworden zu sagen, da muss ich immer wieder auch ja, gucken, dass ich mich von Liebe füllen lasse und Liebe auch an andere weitergeben. Also ich habe nicht so sehr die Probleme in meiner Nachfolge, auch mal Härten rauszuknallen. Also nicht, dass ich der bekenntnistreueste Christ wäre, ganz gar nicht. Aber das fällt mir leichter zu sagen, Mensch, du musst die Schnitte ziehen, du musst Nein sagen zu anderen Leuten, weil die nicht den Weg mit dem Heiland gehen, du musst da die Ellenbogen rausfahren, als zu sagen, du musst ihn zu lieben. Und da muss ich mich einfach auch immer wieder von Gott verändern lassen, von Gott leiten lassen, dass wirklich auch das kennzeichnend für mich ist, dass ich in und aus Liebe Dinge tue. Liebe ist Kennzeichen der Gemeinde, das als achtes und letztes. So, und jetzt kommen wir zu diesem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Ich lese uns die Verse 1 bis 21. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Denn jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristes, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Sie sind nicht von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott geliebt, so geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. das er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Dieses Kapitel hat so zwei Teile. Der erste Teil ist eben um das Prüfen der Geister. Das ist der erste Teil, der geht so bis zum Vers 6 einschließlich. Und dann die Verse 7 bis 21 behandeln intensiv dieses Thema der Liebe. Und wir wollen uns diesem Kapitel nochmal als Ganzes zuwenden halt. Über die Liebe habe ich schon das ein oder andere gesagt, will ich gleich auch nochmal sagen. Habe aber auch hier nochmal aus diesem Text so ja, 8 exegetische Schlaglichter rausgebrochen. Dinge, die mich besonders angesprochen haben. Ich sage das aber auch an der Stelle, es gäbe vieles, vieles mehr über diese 21 Verse zu sagen halt. Aber wie gesagt, Kürze der Zeit und was man alles in so eine Stunde reinbringen kann, 8 Schlaglichter. Das erste ist noch einmal das Prüfen der Geister. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele Propheten ausgegangen, falsche Propheten ausgegangen in diese Welt. Also dieses Prüfen zu sagen, was ist es denn? Das ist etwas, was in der Bibel immer wieder vorkommt. 1. Thessalonicher 5 prüft alles, das Gute behaltet halt. Zu sagen, und es ist halt in dieser Welt so, dass es, wie das der Text hier sagt, verschiedene Geister gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt ja unterschiedliche Theologien. Es gibt ja unterschiedliche Verständnisse davon, was Kirche und was Gemeinde ist. Ja, was ist denn jetzt richtig in der Kirche? Das ganz Liberale oder das ganz Evangelikale? Es gibt einen Maßstab und das ist die Heilige Schrift. Wir müssen das prüfen. Das ist das Prüfkriterium. Können wir wieder gucken. Und wir können immer wieder sehen, halt, ob etwas Geist Gottes ist oder Geist der Welt. Wo immer die Bibel in Frage gestellt wird, in Abrede gestellt wird, das heilige und lebendige Wort Gottes, dann wissen wir, das ist nicht der Geist Gottes. So einfach ist das. Gar kein Thema. Und das ist offenkundig zu sagen. Also es gibt ja sehr viele sexualethische Anweisungen in der Bibel, auch zum Thema Homosexualität. Es gibt eine Denkschrift der EKD, die ist bis heute in Geltung, in Spannung, in Leben. Und in dieser Denkschrift wird klar gesagt, die Bibel verurteilt die Homosexualität. Die kannst du exegetisch kannst du nicht sehen. Aber trotzdem gehen wir hin und tun Dinge, die in der Bibel anders benannt sind. Das ist die Frage. Da muss man sagen, was ist denn jetzt richtig von der Theologie? Es sind biblisch ganz klare Dinge, aber wir machen sie als Kirche anders. Das ist die Frage, welcher Geist ist dann da? Wir müssen prüfen. Und wir sind zum Zeugnis aufgerufen halt, dann einfach auch zu sehen, immer wieder in der Bibel zu gucken, wo stehen wir? Was ist Geist der Wahrheit? Was ist aber auch dann Geist des Irrtums, der Verführung? Davon spricht die Bibel. Und wir sind aufgerufen, Dinge zu prüfen. Aber nicht nur im Großen in der Kirche. Ihr müsst prüfen euren Pastor. Wir sind ja nicht in der katholischen Kirche, wo man sagt, naja, das ist ja katholische Lehre. Neben der Bibel haben die zwei weitere Autoritäten, die apostolische Sukzession und dann auch noch den Papst. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wer ist denn die größte Autorität? Dann eben der Papst, weil er unfehlbar ist. Das ist katholische Kirchenlehre. So. Steht über der Bibel. So. Wir haben in der evangelischen Kirche nur eine Autorität, sola scriptura, die Schrift. Wir haben hier in Martini keinen Papst. Und das ist schon gar nicht der Pastor Latzel. Also wenn ich eine Predigt halte, dann habt ihr die Verpflichtung, das zu prüfen. Also es kann ja sein, ich habe irgendwann einen Schlaganfall, bin geistig verwirrt. Da dürft ihr dem nicht glauben. Oder ich fange auf einmal an, wie der König Salomo, der ist zwar 10 Jahre klar gegangen, der Latzel, oder 20 Jahre, die jetzt hier ist, und auf einmal fängt er an, so den Salomo-Weg zum Ende des Lebens zu gehen und dann anderen Göttern Tempel zu bauen. Da kann man nicht sagen, ja, der Latzel hat hier gute Jahre gehabt und er hat sich auch bemüht und die Kirche renoviert und die Konten sind auch voll und was weiß ich, alles halt. Lassen wir ihm nichts sofort abgrätschen. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden Pastor. Da müssen wir prüfen, immer an der Schrift. Und das kann jeder Gläubige. Er musste keine Theologie studiert haben. Und wenn dann Theologen anfangen, Pfarrer anfangen, sich gegen die Schrift rauszureden, Dinge anders zu machen, als sie klar in der Schrift festgelegt sind, dann wissen wir, wo Recht und Unrecht ist. Das hat dann nichts mit dem Theologiestudium zu tun. Das müsst ihr prüfen. Müsst immer wieder prüfen. Immer wieder ganz klar prüfen. An der Schrift halt. Prüft die Geister. Ein zweites, das Prüfkriterium neben der Heiligen Schrift ist Jesus Christus. Da heißt es, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Denn jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und jeder Geist, der das nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Ja. Jesus ist Christus. Jesus ist von Gott. Jesus ist Gott. Das ist das Zeugnis. Und das ist das Prüfkriterium, Jesus Christus. Und wo angefangen wird, nein, Jesus ist nicht Gott. So ein bisschen drunter. Wichtiger Prophet. Irgendeine Engelsgestalt, dann wissen wir, das ist nicht der Geist der Wahrheit. Das sind andere Geister, die kommen. Es geht immer um Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nicht meine eigene Idee. Also so steht es in der Schrift. So haben es uns die Väter der Reformation in Stammbuch geschrieben. Jesus Christus. Luther sagt das als homiletischen Ratschlag. Prüfe eine Predigt danach, ob sie den Christum treibet. Ja. Geht es hier um Jesus? Haken dran. Ist Jesus nicht mal namentlich benannt, kannst du alles vergessen. Überall in jeder Predigt, Alten wie Neuen Testamentes, treibt sie Jesus. Und das gilt nicht nur für die Predigt, das gilt für die Seelsorge, das gilt für die Katechetik, das gilt für alle kirchlichen Lebensäußerungen, für alle gemeindlichen Lebensäußerungen. Jesus Christus ist das Prüfkriterium. Und wo der an den Rand gestellt wird, wo der eingeschränkt wird, wo der klein gemacht wird, dann wissen wir, da ist ein anderer Geist. Das ist das Prüfkriterium, Jesus Christus. Ein drittes, die Liebe als Kennzeichen der Wiedergeburt. Heißt es hier im Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Also wenn du den Heiligen Geist hast, dann gibt es verschiedene Kennzeichen, dass du ihn hast. Also wenn wir als Jäger durch den Wald gehen und wir haben Rotwildrevier, gibt es 72 hirschgerechte Zeichen, die Jäger kennen das. Also es gibt dann 72 Kennzeichen, an denen nur kannst du erkennen, also hier hast du Rotwild im Revier. Also was weiß ich, an der Losung, wenn du den Kot findest, der sieht beim Rotwild anders aus als beim Rehwild halt. Da kannst du die Fährten finden halt, die sehen aus, die Himmelszeichen, wenn die durch den Wald gehen. Also es gibt ganz viele Zeichen halt. Das ist spannend, wenn man so mit einem ganz erfahrenen Rotwildjäger ist. Und sowas gibt es auch für die Wiedergeburt. Da kannst du erkennen, ist bei einem der Heilige Geist ja oder nein. Also ein Kennzeichen ist halt, dass du Jesus den Herrn nennst, mit dem Herzen, mit dem Mund aussprichst. Dass du Sündenerkenntnis hast, das ist so ein Kennzeichen. Dass du Freude in dir hast, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Freude. Frucht des Geistes ist Freude halt, nicht? Und ein Kennzeichen ist eben Liebe. Wenn du den Heiligen Geist hast, spürst du die Liebe des lebendigen Gottes. Das ist ein Kennzeichen, dass du merkst, ich bin geliebt. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann muss dein Umfeld auch merken, bei dem ist was anders geworden. Ja? Das ist auf einmal von Liebe erfüllt. Das ist somit in einer der schönsten Begegnungen, die ich gehabt habe. Wir haben hier mit Pazzani 2011 ja Evangelisation gehabt. Und ich weiß, da hat sich jemand bekehrt, der geht seitdem in die Gemeinde. Und er hat sich bekehrt, die Frau ist zum Glauben erst ein halbes Jahr später gekommen. Und die hat dann irgendwann gesagt, und weißt du, was das Schönste war? Seit er bei Jesus ist, schlägt er mich nicht mehr. Ja. Und du sagst, da kehrt Jesus in diesen Menschen ein und der erkennt, dass er Dinge falsch macht. Auf einmal nicht mehr Aggressivität, sondern da ist Liebe halt. Ne? Kennzeichen der Wiedergeburt, da ist was anders. Das Schönste, was jetzt ist, er schlägt mich nicht mehr. Ein viertes, was hier in diesem Text benannt ist, ist das Prä der Liebe Gottes zu uns. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung. Und ein bisschen später heißt es eben, dass Gott uns zuerst geliebt hat, im Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist so wichtig, das ist das, was ich eben schon zweimal angesprochen habe, mit diesen Kaskaden, dass dich Liebe füllt. Bevor wir lieben, bevor wir die Bruderliebe ausüben, hat uns Gott zuerst geliebt. Wir können lieben, weil wir geliebt sind. Das ist etwas so, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, passt mal auf, wir müssen mal als Kirchengemeinde was Tolles tun, draußen sind so viele arme Menschen halt, und wir geben jetzt jedem 10 Euro, jedem Bettler, den wir treffen. Dann würde ich rumgehen und würde jedem von euch 110-Euro-Scheine schenken. Und sagen, jetzt geht er raus, gibt das. Und dann würdet ihr rausgehen, dann könnt ihr sagen, ich kann das jetzt ja weitergeben, ist ja nicht mein eigenes Geld, sondern der Latzel hat mir das ja gegeben. Und wenn ich dann 2 Obdachlose gebe, kann ich denen den 10-Euro-Schein geben halt. Und wenn ihr dann wiederkommt und habt nichts aus, gebe ich euch fragen, was ist denn los, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Ich habe es euch doch gegeben, ihr konntet das doch. Ist ja gar nicht euer Geld, könnt ihr doch einfach aus dem Dings nehmen. Genauso ist es bei der Liebe, wir können Liebe weitergeben, weil sie uns geschenkt ist. Und zwar nicht nur 1000 Euro, die ist unbegrenzt. Ganz im Gegenteil, je mehr wir weitergeben, desto mehr füllt uns Gott mit seiner Liebe. Das ist das, was er zuerst getan hat. Das Prä seiner Liebe und auch das Seinwerden, wenn wir vorbei sind. Es bleibt eben halt nicht. Das zuerst und das zuletzt halt, die Liebe des lebendigen Gottes. Das Prä seiner Liebe. Ein fünftes aus diesem Text ist der Heiland der Welt. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. So heißt es hier im Vers 14. Also diese 8 Schlaglichter haben nicht so viel miteinander zu tun. Die sind einfach nur so besondere Punkte, die ich rausgebrochen habe heute. Der Heiland der Welt. Da steht dieses wunderbare Wort Soter. Soter, das heißt eigentlich Retter, wörtlich. Und Luther übersetzt dieses Wort Retter als Heiland. Er ist der Heiland. Das ist so ein tolles Wort. Ich habe das schon häufiger gesagt. Also, in 90% der Fälle, wenn der Pastor das Wort Heiland benutzt, dann weißt du, der ist bei Herrn Jesus. Das ist leider so ein Wort, was heute nicht mehr so viel benutzt wird. Heiland ist ein wunderbares Wort. Heiland sagt, da ist einer, der Heil macht, der heilen kann und der das Heil ist. Das ist Jesus. Deshalb ist es mehr als Retter, der jetzt einfach nur, sondern er ist die Rettung, er rettet, er ist das Heil und er heilt. Also wir gehen jetzt ja, man glaubt es ja kaum wieder langsam auf Weihnachten zu halt, ne? Das ist jetzt so, wenn jetzt die Blätter langsam wieder fallen halt und dann werden wir wieder am 24. Lukas 2 hören halt nicht. Euch ist große Freude vorhanden, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Heiland geboren. Das ist die große Freude halt. Der Heiland ist da, er ist der Heiland dieser Welt und hat alles heil gemacht. Auch, dass wir nicht mehr in Hass und Verzweiflung und Angst leben müssen und im Begehren des anderen, sondern dass wir in Liebe leben dürfen, seine Liebe schön. Das ist das große Heil des Heilandes, dass er alles geheilt hat. All diese furchtbaren Dinge, die Sünde sind halt, er hat es heil gemacht. Der Heiland dieser Welt. Wunderbares Wort, das in wunderbarer Weise beschreibt, was Jesus für uns ist, der Heiland. Ein sechstes Schlaglicht aus diesem wunderbaren Text ist das Bekenntnis zu Jesus Christus. Es ist eben schon angeklungen bei dem zweiten Vers als Prüfkriterium. Jeder Geist, der Jesus Christus bekennt, also Jesus, wer das bekennt. Aber es wird dann zum Schluss dieses Textes nochmal die Notwendigkeit des Bekenntnisses aufgesprochen. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Bekennen von Jesus Christus. Das ist wichtig. Das ist zentral. Aussprechen, Jesus ist der Herr. Dass Jesus Gottes Sohn ist und damit Gott, das ist das zentrale Bekenntnis, das den Leuten zu sagen. Und wenn wir das tun, dann eben nicht, weil irgendein Pastor uns dazu verpflichtet hat, sondern zu sagen, weil wir das erkennen durften halt, weil wir diese Liebe spüren durften. Und das sagen wir weiter halt. Wir sind begeistert von der Liebe, die Gott zu uns hat, dass er in seinem Sohn uns begegnet ist, dieses Liebeshandeln. Und das musst du weitererzählen, wenn dich das erfüllt im Heiligen Geist. Das ist dann nichts mehr, wozu du gezwungen wirst, sondern es ist ein Automatismus, der aus dir rausbricht. Du kannst dann gar nicht anders. Du kannst über Jesus nicht schweigen. Als sie Petrus und Johannes verbieten wollen, von Jesus zu erzählen, nachdem sie sagten, das können wir gar nicht. Das können wir nicht. Wir müssen weiterreden. Wir können uns foltern, können sonst was tun. Aber wir können nicht auf und Bekenntnis zu Jesus Christus. Ich sagte dir eben bei den Kennzeichen der Wiedergeburt. Das ist so eine Sache. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du Zeugnis eben auch ablegen halt. Bekennen auch mit deinem Munde, Jesus ist der Herr. Selbst wenn es für dich Komplikationen gibt, selbst wenn es schwierig ist, Jesus ist der Herr. Ein siebtes, die Liebe als Furchtvertreiber. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet nicht mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Auch die Geschichte habe ich schon 3-4 Mal erzählt. Wilhelm Busch hat immer gesagt, ja, einen guten Bekannten trifft man auch gerne ein 5. Mal halt. Also ein paar von euch treffen jetzt diese Geschichte ein 5. Mal. Meine Eltern waren ja Vertriebene und wir hatten immer 100 Hühner zu Hause. Und ich musste immer die Hunde, oh, das war furchtbar, ich habe Hühner gehasst halt, ne, da soll immer Ställe ausmisten, also was so. Und die Hühner, und das war natürlich so, die waren dann eingezäunt, und unser Großvater wohnte neben uns halt nicht, und da hatten wir so 1000 Quadratmeter. Und wenn ein Huhn rausging, ich hatte immer Hunde gehabt, da lief ich nicht hinter den her, da schickte ich den Hund. Die Hühner hatten Angst vor dem Hund, der lief hinter den Hühnern her, die wussten sofort, der packte uns, flogen die sofort zurück, so schlau waren die Viecher. Die hatten furchtbare Angst. Es sei denn, die wurden klucksch, also brüteten ihre Küken aus, und dann hatten die Küken. Ja, und dann hatten die dann so ihre kleinen Kükchen, das war mal ganz nett, so 10, 12 Küken. Und dann kam der Hund. Wenn die sonst sich alle verzogen vor dem Hund und Schiss hatten, dann ging dasselbe Huhn nach vorne los, dasselbe Tier. Und das hat keine Angst mehr gehabt vor dem Hund. Warum? Weil es für die Kleinen da war. Das ist für mich dieses eindrückliche Bild, zu sagen, was verändert sich in so einem doofen Tier über die Liebe zu den Kindern. Dann ist auf einmal nicht mehr die Furcht da. Da geht's nach vorne. Und was war dann? Ist der Hund abgehauen. Der wusste, mit der lege ich mich nicht an, wenn das war. Das war eine ganz seltsame Sache. Und wenn die Küken dann groß waren, wieder dasselbe Programm, war die Angst wieder drin. Aber das ist die Frage der Liebe, die da ist, wenn Leute über sich hinauswachsen. Und wie gesagt, hier sogar so dämliche Tiere. Aber so ist es eben auch mit der Liebe Gottes. Wenn du das spürst und diese Liebe hast, dann hast du auch eine Kraft halt, nicht eine Körperkraft mit dicken Oberarmen, sondern diese Kraft einfach auch gegen die Sorgen anzustehen, dass die Angst einfach weggeht, zu wissen, hey, der Herr liebt mich, und dann gehe ich den Schritt nach vorne wie dieses dämliche Huhn halt, nicht, ich bin erfüllt von dieser Liebe, und dann ist das zentral für mich und nicht mehr das Gucken auf den großen Hund, der da steht, oder das große Problem, was vor mir ist halt. Ich liebe als Furchtvertreiber. Als David gegen Goliath geht, sagt er, der, der mir gegen Löwen und Bären geholfen hat, das ist einmal die Reflexion dessen, was gewesen ist, aber auch zu wissen, ey, dieser Gott hat mich lieb, der hat mich beschützt. Der hat mich beschützt, und weil ich das weiß, dieser mich liebende Gott, deshalb marschiere ich vor, ist der geliebte Gottes, David ist der geliebte Gottes, deshalb marschiere ich auch fröhlich gegen diesen Philister weiter und kann ihn einfach besiegen. Liebe als Furchtvertreiber, das ist das Wunderbare, wenn wir geliebt sind, dass wir dann keine Angst zu haben brauchen. Und dann achtes und letztes noch einmal die Bruderliebe. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Und das habe ich bewusst so auch als letztes gesetzt, ist ja nicht nur der letzte Vers, sondern zu sagen, das wollen wir einfach mitnehmen für uns auch als Gemeinde St. Martini. Neben all dem, was uns auferlegt ist, was wir zu tun haben, dass wir bekenntnistreu nach draußen gehen, dass wir Jesus groß machen, immer wieder klar, wollen wir tun halt. Nicht, dass wir so nebensächlich machen könnten, wie was weiß ich, dieses Gebäude in Schuss halten und Konzerte, was weiß ich, alles machen, gar kein Thema. Aber lasst uns vor allen Dingen eins immer wieder auch tun, dass wir eben nicht nur unseren Herrn und Heiland lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, sondern auch gerade unserem Nächsten, also dem, der auch in Jesus Christus ist, in Liebe zuwenden. Lass das immer wieder das sein, was uns im Geist verbindet. Neben all dem anderen, was wir sonst noch machen, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und das lasst uns alle mitnehmen und versuchen, durch Gottes Gnade, durch seine Liebe zu leben, dass wir auch den Nächsten, den Bruder, lieb haben. Ganz 8:30 habe ich nicht geschafft, eine Minute überzogen, aber einigermaßen eine Punktlandung. Mache an der Stelle Finish. Wir machen nächste Woche nicht weiter, da müssen wir dann erst nochmal wieder beten oder dürfen erst wieder beten. Wir machen ja einmal im Vierteljahr diesen Gebetskreis, also nächsten Mittwoch haben wir dann, ist Internetgemeinde auch eingeladen, natürlich dürft ihr Gebetsanliegen schicken halt, ne, dass wir da wieder gemeinsam Gemeindegebet haben von 7:30 bis kurz vor 9:00. Das wird nächsten Mittwoch sein. Aber beten wollen wir jetzt auch zum Schluss dieser Bibelstunde. Wir wollen stille werden und nochmal dem Herrn danken für seine Liebe, die er uns geschenkt hat. Ja, lieber Herr und Jesus Christus, dafür wollen wir dir Dank sagen. Du, unser Gott und Heiland, danke, dass du uns geliebt hast, noch bevor wir existiert haben. Und danke, dass du aus lauter Liebe deinen Sohn gesandt hast und dass wir durch ihn einfach erlöst sind von Tod und Teufel, Herr. Und dass wir in dieser Liebe leben dürfen, dass wir diese Liebe auch weitergeben dürfen. Und da möchte ich dich bitten für mich und möchte ich auch bitten für die Geschwister, die hier sind, dass uns das durch deine Gnade immer wieder gelingt, Herr. Dass wir deine Liebe weitergeben in dieser Welt, an unserem Nächsten, aber eben auch an Menschen, die uns vielleicht manchmal schwer machen, die dich noch gar nicht kennen. Lass uns einfach liebesfähig sein, Herr. Danke, dass du uns deine Liebe geschenkt hast. Wir loben und preisen dich dafür. Ich möchte jetzt bitten für jeden Einzelnen, der hier im Gemeindesaal ist, auch für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, um dein ganz persönliches Mitgehen. Du weißt um die ein oder andere Schwierigkeit, du weißt um Probleme, auch um Sorgen, aber du liebst uns, Herr. Und angesichts deiner Liebe dürfen wir auch in diese Schwierigkeiten hineingehen, wissen, dass du alles final gut machen wirst. Dafür danken wir dir. Und ich möchte das bitten für die Geschwister, die eben Sorgen und Probleme haben, dass sie das jetzt ganz konkret spüren und erleben, Herr, dass du sie lieb hast, dass du sie an deine gnädige Hand nimmst, Herr, und dass sie sich deshalb vor nichts zu fürchten brauchen. Möchte ich bitten für uns als Gemeinde um Behütung und Bewahrung im Äußeren, dass du uns führst und leitest, Herr. Danke, dass du da bist und danke, dass wir Füße und Hände und Münder deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit in dieser Welt sein dürfen. Und so wollen wir diesen Abend beschließen, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.